Die Predigt, die handelt heute von einer sehr bekannten Bibelstelle, die doch nicht ganz so einfach zu verstehen ist. Und zwar steht die am Anfang von der Bergpredigt Jesu, die Seligpreisungen. Selig, komisches Wort, altes Wort. Das bedeutet so etwa glückselig, glücklich zu preisen oder zu beglückwünschen. Ich lese mal die Seligpreisungen, die stehen in Matthäus 5, die Verse 1 bis 12. Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihre ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Es klingt irgendwie auf den ersten Blick ziemlich widersinnig. Zu beglückwünschen ist, wer geistlich arm ist. Zu beglückwünschen ist, wer Leid trägt. Zu beglückwünschen ist, wer verfolgt wird. Und so weiter. Eigentlich denkt man, da müsste nicht selig oder zu beglückwünschen stehen, sondern eher zu bedauern oder zu bemitleiden. Warum sollte ich zu beglückwünschen sein, wenn ich Leid trage? Um das zu verstehen, müssen wir diese Dinge im Zusammenhang mit Jesus selber sehen. Nach dem Sündenfall von Adam und Eva kam es zu einer Trennung zwischen Gott und Mensch. Aber Gott liebt die Menschen und erwünscht sich dennoch Gemeinschaft. Deshalb hat er seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde geschickt. Und Jesus Christus hat durch sein Opfer, Tod am Kreuz, unsere Schuld auf sich genommen. Das heißt, so wird die Beziehung zu Gott wiederhergestellt. Und das kann jeder in Anspruch nehmen, der dieses Geschenk annehmen möchte und auf Jesus vertraut. Schon im Alten Testament ist oft von diesem Retter gesprochen worden, der kommen soll. Zum Beispiel in Jesaja. Ich lese aus Jesaja 61 die Verse 1 bis 3. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen und die Verzweifelten zu trösten. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Ihre Fesseln werden nun gelöst und die Kerkertüren geöffnet. Ich rufe ihnen zu: Jetzt erlässt Gott eure Schuld. Doch nun ist auch die Zeit gekommen, dass der Herr mit seinen Feinden abrechnet. Er hat mich gesandt, alle Trauernden zu trösten. Vorbei ist die Leidenszeit der Einwohner Jerusalems. Sie streuen sich nicht mehr voller Verzweiflung Asche auf den Kopf, sondern schmücken sich mit einem Turban. Statt der Trauergewänder gebe ich ihnen duftendes Öl, das sie erfreut. Ihre Mutlosigkeit will ich in Jubel verwandeln, der sie schmückt wie ein Festkleid. Und diese Rettung, die ist jetzt durch Jesus da. Gottes Reich ist angebrochen. Jesus bringt die lang ersehnte Hilfe. Es gibt in der Bibel im Alten und Neuen Testament noch mehr Seligpreisungen, aber diese hier beziehen sich am meisten auf die inneren Lebensumstände des Menschen. Und jeder dieser Seligpreisungen steht auch einer Verheißung Gottes gegenüber. Ich will die Seligpreisung jetzt mal einzeln betrachten. Die erste steht in Matthäus 5, Vers 3. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihre ist das Himmelreich. Was bedeutet geistlich arm? Ist auf jeden Fall nicht zu verwechseln mit geistig arm, also nicht geistige Behinderung oder geringer Intellekt, sondern geistlich arm bedeutet, zum Beispiel in einer ausweglosen Situation zu sein, aus der ich aus eigener Kraft nicht mehr herauskomme. Das bedeutet, meine Hilflosigkeit zu erkennen und zu erkennen, dass ich aus eigener Kraft nichts mehr erreichen kann. Und es bedeutet, allein auf Gott zu hoffen, der das Unmögliche möglich machen kann. Ich habe mir dazu ein Beispiel ausgesucht, und zwar ist das Jona. Jona war ein Prophet und Gott hat ihn nach Ninive geschickt, beziehungsweise er sagt ihm erstmal, geh dorthin, die Leute machen so viel Mist dort, das Maß ist voll und kündige denen mein Gericht an. Und Jona geht nicht dorthin, sondern geht genau in die andere Richtung. Und da wird es ziemlich schwierig. Also auf dem Schiff, wo er ist, bricht ein Wahnsinnssturm aus und die Leute fragen, ach du Schreck, warum ist das so? Und irgendwann kommen die drauf, dass es daran liegt, dass Jona in die entgegengesetzte Richtung gegangen ist und Gott das Meer aufgewühlt hat. Und Jona hat dann selber gesagt, gut, ich bin schuld daran, dass es so ist, werft mich ins Meer. Und das haben die dann getan. Ich lese aus Jona 2 die Verse 1 bis 11. Der Herr ließ einen großen Fisch kommen, der Jona verschlang. 3 Tage und 3 Nächte war Jona im Bauch des Fisches. Dort betete er zum Herrn, seinem Gott. Ich schrie zum Herrn, als ich nicht mehr aus noch ein wusste, und er half mir aus meiner Not. Ich war dem Tode nah, doch du, Herr, hast meinen Hilferuf gehört. In die Tiefe hattest du mich geworfen, mitten ins Meer. Rings um mich türmten sich die Wellen auf. Die Fluten rissen mich mit und spürten mich fort. Ich dachte schon, jetzt hast du mich für immer verstoßen. Werde ich deinen heiligen Tempel je wiedersehen? Ja, die Strudel zogen mich in die Tiefe, bis ich fast ertrank. Seetang schlang sich mir um den Kopf. Bis zu den Fundamenten der Berge sank ich hinab in ein Land, dessen Tore sich auf ewig hinter mir schließen sollten. Aber du, Herr mein Gott, hast mich vor dem sicheren Tod bewahrt und mir das Leben neu geschenkt. Als ich schon alle Hoffnung aufgegeben hatte, dachte ich an dich, und du hörtest mein Gebet in deinem heiligen Tempel. Wer sein Heil bei anderen Göttern sucht, die ja doch nicht helfen können, verspielt die Gnade, die er bei dir finden kann. Ich aber will dir danken, denn ein solches Opfer ehrt dich. Was ich dir versprochen habe, will ich erfüllen. Ja, der Herr allein kann retten. Da befahl der Herr dem Fisch, Jona am Meeresufer auszuspeien. Ich finde, am Beispiel von Jona kann man ziemlich deutlich sehen, was geistlich arm bedeutet, mit seinem Können am Ende abhängig von Gott. Ob man jetzt unverschuldet oder verschuldet in so eine Situation kommt wie Jona, die Situation geistlich arm zu sein, bringt uns die Chance, Gottes mächtiges Eingreifen zu erleben und Wunder. Zum Beispiel überhaupt, dass Jona in dem Fisch überlebt hat. 3 Tage in dem Fisch. Also ich denke, normalerweise hätte der, weiß nicht, verdaut werden müssen. Ist aber nicht passiert, zum Glück. Oder dass der Fisch dann Jona am Meeresufer ausgespien hat. Der hätte den auch sonst wo wieder mehr ausspeien können oder ja, verdauen halt. Das ist echt, das ist unglaublich. Durch den Heiligen Geist kann ich erkennen, wie arm ich vor Gott bin. Ich kann erkennen, dass ich völlig auf Gott angewiesen bin, auch was meine eigene Erlösung betrifft. Nicht durch mein Tun kann ich von Gott angenommen werden, sondern durch das, was Jesus für mich getan hat. Aber um zu erkennen, wie arm wir vor Gott sind, braucht es Demut. Es steht eigentlich im krassen Gegensatz zur menschlichen Natur seit dem Sündenfall. Neigt eher dazu, ganz groß sein zu wollen. Dass man sich keine Fehler eingestehen will, keine Schwäche, dass man alles selbst erreichen will. Ich habe dazu eine Bibelstelle in Jakobus 4, Vers 6. Da steht, Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Jesus spricht eine wunderbare Verheißung über die geistlich Armen aus. Ihnen gehört das Himmelreich. Das ist unser geistliches Erbe, was wir erhalten sollen. Aber dafür müssen wir erkennen, wie abhängig wir von Gott sind. Wir können uns das nicht erarbeiten. Die zweite Seligpreisung steht in Matthäus 5, Vers 4. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Leid ist was sich sicherlich keiner wünscht. Wir wollen am liebsten nur schöne und fröhliche Tage erleben und die schlechten am besten auslassen. Allerdings, wenn wir nur Gutes erleben würden, würden wir das Gute überhaupt noch zu schätzen wissen? Oder erkennen wir das Gute und Schöne nicht noch viel stärker durch den negativen Kontrast? Wenn ich manchmal zurückschaue auf unschöne und traurige Zeiten in meinem Leben und im Vergleich dazu sehe, wie es heute geworden ist und was Gott daraus gemacht hat und was er verändert hat, dann muss ich einfach sagen, dass er meine Erwartungen völlig übertroffen hat und dass ich einfach nur dankbar sein kann. Ich wünsche mir die traurigen Zeiten nicht zurück, aber ich erkenne, dass es trotzdem ein wichtiger Bestandteil meines Lebens gewesen ist. Und in solchen Zeiten ist meine Beziehung zu Gott tiefer geworden und ich habe ihn auch intensiver gesucht. Und ich habe auch gemerkt, dass vieles überhaupt nicht selbstverständlich ist. Und ich möchte die Erfahrung von diesen Zeiten echt nicht missen. Gott selbst möchte die trösten, die zu ihm kommen, mit ihrem Leid und ihrer Traurigkeit. Was ist das für ein riesiges Privileg, von Gott selbst getröstet zu werden? In solchen Zeiten haben wir die Chance, Gottes Liebe zu uns ganz intensiv zu erfahren und eine ganz enge Beziehung zu ihm aufzubauen. Wer solche schwierigen Situationen mit Gott durchgestanden hat, ist auch in der Lage, Leute, die Ähnliches erleben, viel besser verstehen und ermutigen zu können, als jemand, dem das nicht so gegangen ist. Ich lese dazu noch ein paar Bibelstellen. Jesaja 57, Vers 15. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf das ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Oder Psalm 145, Vers 14. Wer keinen Halt mehr hat, den hält der Herr. Und wer schon am Boden liegt, den richtet er wieder auf. Und in Offenbarung 21, Vers 4. Er wird alle ihre Tränen trocknen, und der Tod wird keine Macht mehr haben. Leid, Klage und Schmerzen wird es nie wieder geben, denn was einmal war, ist für immer vorbei. Aber es gibt nicht erst Gottes Hilfe und Trost im Himmel, sondern wir können das auch schon jetzt und hier erfahren. Die dritte Seligpreisung steht in Matthäus 5, Vers 5. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Jesus sagt von sich selbst, dass er sanftmütig ist. In Matthäus 11, Vers 19 und 20 steht, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Sanftmütig, was ist das? Man kann das auch übersetzen mit mild, freundlich, ohne Bitterkeit. Oder in der Guten Nachricht Übersetzung steht, die keine Gewalt anwenden. Das bedeutet zum Beispiel, wenn mich jemand beschimpft, ihn nicht zurückzubeschimpfen. Oder wenn mich jemand mit Worten verletzt, nicht dasselbe zu tun. Schon allein durch Worte kann man ein regelrechtes Blutbad anrichten und andere damit innerlich schwer verletzen. Also nicht Auge um Auge, Zorn um Zorn. In Galater 5, Vers 22, also wird jetzt nicht gelesen, wird Sanftmut als eine Frucht des Heiligen Geistes aufgezählt. Also das ist was, was nicht selbst sofort von alleine da ist, sondern was durch den Heiligen Geist in uns wachsen soll. Was ist das Gegenteil von Sanftmut? Streit, Krieg und so weiter. Und es führt nur zu Zerstörung, was Gott nicht möchte. Und das entspricht auch dem Gegenteil von einem Leben, das durch den Heiligen Geist bestimmt wird. Ich lese noch Bibelstellen dazu. Epheser 4, die Verse 31 und 32. Mit Bitterkeit, Jähzorn und Wut sollt ihr nichts mehr zu tun haben. Schreit einander nicht an und redet nicht schlecht über andere und vermeidet jede Feindseligkeit. Seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Und im Psalm 37, Vers 11 steht, doch alle, die auf Gewalt verzichten, werden dann das Land besitzen und ihr Glück kaum fassen können. Der momentane Zustand ist eher der, dass noch rücksichtslose Leute sozusagen das Erdreich besitzen. Aber Jesus sagt uns zu, dass sich das genau komplett ändern wird. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Die vierte Seligpreisung steht in Matthäus 5, Vers 6. Selig sind die, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Was bedeutet das? Den Wunsch nach Rache? Bedeutet das, dass die bestraft werden, die mir Böses getan haben? Nein, darum geht's nicht. Von Gott selbst heißt es, dass er gerecht ist. Das bedeutet zum Beispiel, er ist treu und er hält seine Versprechen. Wer ist gerecht vor Gott? Eigentlich kein Mensch. Denn alle haben gesündigt, alle sind an ihm schuldig geworden. Wir werden durch Jesus gerecht vor Gott, wenn wir zu ihm gehören und ihm unser Leben geben und darauf vertrauen, dass sein Tod am Kreuz uns gerecht macht vor Gott, denn damit hat er für unsere Schuld bezahlt. Wir werden also vor Gott nur gerecht, indem wir auf das Erlösungswerk von Jesus am Kreuz vertrauen. Es ist unmöglich, aus eigener Kraft vor Gott gerecht zu werden. Dazu steht, wer das lesen will, zum Beispiel auch ganz viel im Galaterbrief darüber. Auf Erden gibt es viel Unrecht. Zum Beispiel Unschuldige werden bestraft oder getötet. Oder Leute, die gearbeitet haben, kriegen keinen Lohn dafür. Man könnte die Liste unendlich lang fortsetzen. Wird es ewig so weitergehen? Nein. Jesus sagt, dass jeder von ihm einmal gerichtet werden wird und den entsprechenden Lohn für seine Taten bekommt. Zu dem Thema gibt es viele Bibelstellen, die will ich jetzt nicht alle bearbeiten, sonst wird es zu viel, in Matthäus, in Römer und Offenbarung. Wenn Jesus Gericht hält, wird es also mit der Ungerechtigkeit aufhören und es wird gerecht zugehen. Wir müssen aber verstehen, dass Gottes Gericht nicht den Sinn und Zweck hat, vorrangig Bestrafung zu bringen, sondern er möchte, dass die Menschen umkehren von ihrer Ablehnung gegen ihn und sich ihm wieder zuwenden und in Übereinstimmung mit ihm kommen. Am Beispiel von Jona, das hatte ich ja vorhin schon erzählt, er sollte über Ninive das Gericht verkünden, was er dann am Ende auch getan hat. Warum? Damit die Einwohner schon mal wissen, was ihnen blüht? Nein, sondern damit sie Gelegenheit zur Umkehr haben. Und das ist dann tatsächlich passiert. Die sind unglaublich erschrocken. Die haben Buße getan, die haben gefastet, alle, sogar die Tiere. Und Gott hat sie verschont und hat das ganze Unheil, was er angekündigt hat, nicht über sie hereinbrechen lassen. Oder ein anderes Beispiel von Gottes Gerechtigkeit ist das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Der Mitch hat da neulich mal drüber gepredigt, steht in Matthäus 20, Verse 1 bis 16. Und zwar geht es darum, dass ein Besitzer, ein Gutsbesitzer, hat einen Weinberg und lässt Leute arbeiten, Tagelöhner. Die einen kommen zeitig am Tag schon, sie machen Lohn aus und die arbeiten da. Und er geht immer wieder und holt noch neue Arbeiter dazu und die letzten, die haben überhaupt nicht lange gearbeitet. Vielleicht eine Dreiviertelstunde und die ganzen anderen schon vielleicht den ganzen Tag. Und als es dann zur Lohnauszahlung kommt, bekommt jeder den gleichen Lohn. Sogar die, die zuletzt erst dazukommen. Mitunter ist unser Verständnis von Gerechtigkeit manchmal ein anderes. Aber dadurch wird halt aufgezeigt, wie Gott ist. Er ist großzügig. Er benachteiligt nicht die, die einfach Pech hatten, dass sie so lange nichts gefunden haben. Die standen auch den ganzen Tag da, haben gewartet, hätten gern was gemacht, damit sie ihren Lebensunterhalt verdienen können und haben nichts bekommen. Und Gott ist großzügig und gibt ihnen genauso viel wie den anderen, weil Gott liebevoll ist und weil Gott das Herz ansieht. In der Bibel steht auch, mit dem Maßstab, wie wir andere messen, werden wir auch selbst gemessen werden. Also wenn wir zum Beispiel anderen das nicht gönnen, dass Gott sie so reich beschenkt, am Ende verpassen wir es vielleicht selbst, von Gott reich beschenkt zu werden. Oder wenn wir anderen nicht vergeben, dann werden auch wir keine Vergebung erfahren. Wenn wir anderen in ihrer Not nicht helfen, wird es uns vielleicht ebenso ergehen. Jesus möchte, dass wir immer mehr in sein Bild verwandelt werden, dass unser Leben widerspiegelt, wie er ist. Das können wir unmöglich aus uns selbst heraus schaffen und das sollen wir auch nicht. Aber wir sollen die Bereitschaft haben, uns von ihm verändern zu lassen. Wenn wir am Ende von der Offenbarung lesen, was Gott am Ende der Welt schafft, dann wird klar, dass dann mit aller Ungerechtigkeit Schluss sein wird. Nach Gerechtigkeit zu hungern und zu dürsten bedeutet, mit Gottes Absichten in Einklang kommen zu wollen. Dafür muss ich mich natürlich damit auseinandersetzen, was Gottes Absichten und Pläne überhaupt sind und ihn besser kennenlernen. Im Vaterunser-Gebet steht, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und indem das Reich Gottes auf Erden immer mehr zunimmt und Gestalt annimmt, nimmt auch Gottes Gerechtigkeit auf Erden zu. Die Verheißung für die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, sie sollen satt werden. Das heißt, wenn Jesus Gericht hält, wird auf Erden wieder Gerechtigkeit hergestellt. Und mit der Ungerechtigkeit wird es dann vorbei sein. Und das wird definitiv auch geschehen. die fünfte Seligpreisung, steht in Matthäus 5, Vers 7. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Barmherzigkeit ist eine Wesenseigenschaft Gottes. Das kommt zum Beispiel ganz deutlich im Gleichnis vom verlorenen Sohn zum Ausdruck. Der verlorene Sohn, der sich sein Erbe auszahlen lässt, der davonzieht, der alles verprasst, dreckig, stinkend, ohne Geld zurückkommt. Und Gott, praktisch in dem Gleichnis sein Vater, der nimmt ihn wieder auf. Der hält ihm nicht vor, was er getan hat. Und er beschenkt ihn sogar noch überreich. Er kriegt neue Kleidung, er wird wieder aufgenommen in das Haus. Sie machen riesen Fest. Gottes Barmherzigkeit kommt auch zum Ausdruck, indem er Jesus für uns hat sterben lassen, sodass für uns überhaupt eine Beziehung zu ihm möglich ist. Und da wir nun selber von Gott Barmherzigkeit empfangen haben, sollen wir auch mit anderen barmherzig umgehen. Zum Beispiel im Gleichnis vom barmherzigen Samariter wird darüber gesprochen, wie der verletzt. Dort liegt einer und sämtliche Leute, auch geistliche Leute, gehen vorbei und kümmern sich nicht um ihn. Und ein völlig Fremder kommt, kümmert sich um ihn, bezahlt eine Herberge, bezahlt den Wirt, dass der den pflegt, dass er ihm Essen gibt. Wie kann das bei uns aussehen, Barmherzigkeit? Zum Beispiel, indem wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Oder indem wir praktisch anderen helfen, die unsere Hilfe brauchen. Das kann sein, zuhören. Das kann sein, für jemand beten. Das kann sein, finanziell, handwerklich und so weiter. Noch ein Beispiel für Barmherzigkeit ist das Gleichnis vom unbarmherzigen Schuldner. Das steht in Matthäus 18, Verse 21 bis 35. Ich werde es jetzt nicht lesen. Jedenfalls geht es grob darum, dass ein König ist und jemand schuldet ihm sehr, sehr, sehr viel Geld. Und der König wartet schon sehr lange darauf und sagt, jetzt reicht's, du gibst mir das Geld oder du gehst ins Gefängnis. Und der bittet ihn und sagt, es tut mir leid, ich will das wirklich zurückbezahlen, aber ich kann es nicht, ich habe das jetzt nicht. Und der König lässt sich so erbarmen, dass er ihm seine ganze Schuld erlässt und dass er gar nicht zurückzahlen muss. Jetzt geht dieserjenige, der Schuldner, zu einem anderen, der ihm kleinen Betrag schuldet und erzwingt von ihm, dass der das ihm zurückgibt. Und auch er kann es nicht. Und er ist aber total unbarmherzig und lässt ihn ins Gefängnis bringen, obwohl er selber solche Großzügigkeit erfahren hat. Und der König erfährt es dann und bestraft ihn dafür. Das Gleichnis schließt in Matthäus 18, Vers 35. Auf die gleiche Art wird mein Vater im Himmel euch behandeln, wenn ihr euch weigert, eurem Bruder wirklich zu vergeben. Das ist ziemlich heftig, aber ich denke, es ist einfach wichtig, auch was Vergebung betrifft. Und wenn jemand gegenüber uns schuldig geworden ist, dass wir erstmal erkennen, wie viel Schuld Gott uns schon vergeben hat. Wie kann das praktisch aussehen? Zuerst ist es wichtig, wie ich vorhin schon sagte, dass wir erkennen, wie viel Barmherzigkeit Gott uns schenkt und wie liebevoll er zu uns ist. Zum Beispiel, indem er uns Erlösung schenkt, Vergebung, indem er uns hilft in unserem Leben. Wir brauchen die Bereitschaft, unser Herz von Gott verändern zu lassen. Wir können ihn bitten, dass er uns die Liebe für andere Leute ins Herz schenkt, dass wir die Menschen mit seinen Augen sehen können. Und ich denke, wenn unsere Augen wirklich dafür geöffnet sind und unser Herz barmherzig ist, dann werden wir ganz viele Möglichkeiten finden, wie wir Barmherzigkeit üben können. Die Verheißung für die Barmherzigen, sie werden Barmherzigkeit erlangen. Ich denke, das wird teilweise schon hier auf Erden sein und teilweise auch erst dann, wenn Jesus Gericht hält, wenn Gottes neue Welt richtig angebrochen ist. Dazu habe ich noch eine Bibelstelle in Matthäus 25, Verse 31 bis 40. Wenn der Menschensohn in seiner ganzen Herrlichkeit begleitet von allen Engeln kommt, dann wird er auf dem Thron Gottes sitzen. Alle Völker werden vor ihm erscheinen und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie ein Hirte die Schafe von den Böcken trennt. Rechts werden die Schafe und links die Böcke stehen. Dann wird der König zu denen an seiner rechten Seite sagen: Kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt die neue Welt Gottes in Besitz, die er seit Erschaffung der Welt für euch als Erbe bereithält. Denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch, und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt, und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank, und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis, und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden sie, die nach Gottes Willen gelebt haben, fragen: Herr, wann bist du denn hungrig gewesen, und wir haben dir zu essen gegeben? Oder durstig, und wir gaben dir zu trinken? Wann haben wir dir Gastfreundschaft gewährt? Und wann bist du nackt gewesen, und wir haben dir Kleider gebracht? Wann warst du krank oder im Gefängnis, und wir haben dich besucht? Der König wird ihnen dann antworten: Das will ich euch sagen. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr für mich getan. Die sechste Verheißung steht in Matthäus 5, Vers 8. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Mit Herz ist gemeint praktisch das Wesen, der Kern von einem Menschen. Das Herz ist ein Ort von sämtlichen Empfindungen. Das ist der Ort, wo der Mensch denkt und plant. Wille und Entschlossenheit haben ihre Wurzel im Herzen. Und im Herzen fällt auch die Entscheidung über Gehorsam und Ungehorsam. Also der Zustand des Herzens prägt das Tun des Menschen. Der Grundzustand des Herzens der Menschen nach dem Sündenfall ist böse und voller Auflehnung gegen Gott. Wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, reinigt er unser Herz von Schuld und ersetzt einen Prozess von Veränderungen in uns in Gang, sodass unser Herz, unser Denken erneuert wird und damit auch unser Handeln. Und dass das geschehen soll, hatte Gott schon durch Propheten angekündigt, bevor Jesus überhaupt auf Erden war, zum Beispiel durch Hesekiel. Hesekiel 36, Verse 26 und 27. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Jedoch zwingt uns Gott diese Veränderungen nicht auf. Der Heilige Geist zeigt uns Dinge auf, die verändert werden sollen und wo Schuld in unserem Leben ist. Aber die Entscheidung, die liegt bei uns, was wir wählen. Aber egal wie die Entscheidung ausfällt, beides hat Konsequenzen. Wer sich hartnäckig gegen die Veränderung wehrt, die der Heilige Geist in seinem Leben tun will, der entfernt sich damit automatisch von Gott. Unser Herz bleibt nicht automatisch rein. Wenn wir an Gott schuldig werden und nicht mit unserer Schuld zum Kreuz kommen und um Vergebung zu erfahren und uns Gott wieder zuwenden, dann verfinstert sich unser Herz. Oder es gibt auch die Gefahr, dass wir ein geteiltes Herz haben. Das heißt, dass es Dinge in unserem Leben gibt, die Gott den Rang ablaufen, die ihn von der ersten Stelle in unserem Leben verdrängen. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel König Salomo. Das war der Sohn von König David. Und König David hatte sein Leben lang ein ungeteiltes Herz für Gott. Und Salomo hat wirklich mal richtig gut gestartet. Er war ganz jung, als er an das Königreich kam und hat von Gott Weisheit erbeten, das zu führen. Und Gott hat ihm unglaublich viel Weisheit geschenkt. Er war überall bekannt und Gott hat ihn unglaublich gesegnet. Aber irgendwann war sein Herz sozusagen nicht mehr ungeteilt bei Gott. Wie ist es passiert? Er hat sich ganz viele Frauen genommen aus anderen Ländern. Was war das Problem daran? In den anderen Ländern, da gab es überall andere Götter und die Leute dort, die haben die halt angebetet. Und Gott hatte das verboten, die Israeliten, die sollten keine Frauen aus anderen Ländern heiraten, um sein Volk zu schützen, damit sich sein Volk nicht abwendet von ihm und anderen Göttern zuwendet. Und Salomo hat das halt in Wind geschlagen, diese Warnung, und hat sich zum Götzendienst verführen lassen. Und irgendwann kam das so weit, er hat heidnische Opferstätten gebaut. Und das hatte wirklich noch weit nach ihm Auswirkungen auf seine Nachkommen. Zum Beispiel, dass das ganze Königreich ist zerfallen. Das hat sich in zwei Königshäuser aufgeteilt. Der Frieden, den sie vorher hatten, der war dann weg. Matthäus 6, Vers 24 steht: Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben. Geld kann auch was sein, was unser Herz teilt. Es kann damit zu tun haben, die Angst davor zu haben, Sicherheiten aufzugeben. Weil für viele ist einfach Geld eine Sicherheit, dass man immer was zu essen hat. Wie kommen wir zu einem reinen Herzen? Indem wir, wenn wir an Gott schuldig geworden sind, unsere Schuld vor Jesus ans Kreuz bringen und uns ihm wieder zuwenden. Und indem wir uns und unseren Willen Gott unterordnen. Das heißt, uns hingeben an Gott. Das hat mit Demut zu tun. Die Verheißung dazu: Sie werden Gott schauen. Das bedeutet Gemeinschaft mit Gott haben. Und das bedeutet auch geistlich sehen zu können. So ist das Gegenteil von geistlich blind. Also auch sehen zu können, was Gott gerade tut. Die siebte Seligpreisung. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Friedfertig heißt Frieden stiften, grob gesagt. Das Gegenteil von Frieden ist Streit. Und wenn man das im weiteren Sinne ausdehnt, ist es die Vorstufe für Mord, für Krieg. Gott liebt Frieden. In der Offenbarung können wir davon lesen, dass es in Gottes neuer Welt keinen Krieg mehr geben wird, kein Hass, kein Streit. Frieden wird im Galaterbrief als eine Frucht des Heiligen Geistes aufgezählt. Ich lese dazu in Galater 5, Verse 19 bis 23. Gebt ihr dagegen euren selbstsüchtigen Wünschen nach, ist offensichtlich, wohin das führt: zu sexueller Zügellosigkeit, einem sittenlosen und ausschweifenden Leben, zur Götzenanbetung und zu abergläubischem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte, Feindseligkeit, Streitsucht, Eifersucht, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit und Spaltungen bestimmen dann das Leben ebenso wie Neid, Trunksucht, üppige Gelage und vieles andere. Ich habe es schon oft gesagt und warne euch hier noch einmal: Wer so lebt, wird niemals in Gottes neue Welt kommen. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor: Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so? Dann kann kein Gesetz mehr etwas von euch fordern. Also es wird praktisch nochmal gegenübergestellt, ein Leben mit, ein Leben ohne Gott. Das Leben ohne Gott ist geprägt von Feindseligkeit, Eifersucht, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit, Spaltungen. Und demgegenüber steht das Leben, das Gottes Geist verändert hat, mit Frieden, Geduld, Freundlichkeit. Oft wird ja gesagt, wenn Leute im Streit liegen, das sollen die unter sich ausmachen. Aber hier in dem Text geht ganz eindeutig ein Appell an uns. Wir sollen Frieden stiften. Und das ist was Aktives. Wie kann das zum Beispiel aussehen? Man kann zum Beispiel in Gesprächen helfen, dass man Missverständnisse zwischen Leuten klärt. Oder man kann auch, wenn sich jemand weigert, einem anderen zu vergeben, daran appellieren, dass es wichtig ist, dass er ihm vergibt, weil sonst auch seine eigene Schuld nicht vergeben wird. Wie ich das vorhin erzählt hatte mit dem Gleichnis von dem unbarmherzigen Schuldner. Oder wie es auch im Vaterunser-Gebet vorkommt. Wenn andere etwas gegen uns haben, können wir versuchen, das zu klären. Wir sollten versuchen, um Vergebung zu bitten, wo wir schuldig geworden sind. Und wir sollten auch denen vergeben, die an uns schuldig werden. Ich lese dazu eine Stelle aus Römer 12, die Verse 17 und 18. Vergeltet niemals Unrecht mit neuem Unrecht. Euer Verhalten soll bei allen Menschen als ehrbar gelten. Soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Die Verheißung dazu: Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Frieden stiften ist ein Kennzeichen dafür, dass wir ein Kind Gottes sind. Die achte Seligpreisung steht in Matthäus 5, die Verse 10 bis 12. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihre ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Sich über Verfolgung freuen, klingt widersinnig. Und es geht auch nicht so sehr darum, sich zu freuen, weil man verfolgt oder verleumdet wird. Sondern wir sollen uns freuen, weil das ein Zeichen ist, dass wir uns auf dem richtigen Weg mit Jesus befinden. Warum kommt es denn zu der Verfolgung und Verleumdung? Wenn wir auf Jesu Wegen unterwegs sind, sind wir eine echte Gefahr für den Teufel und seine Zerstörungswerke. In 1. Johannes 3, Vers 8b steht: Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wenn wir Jesus nachfolgen, geschieht es selber. Und so ist es nur logisch, dass es dadurch zur Verfolgung kommt. Die Verheißung ist dazu: Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihre ist das Himmelreich. Wir haben unseren Erbteil bei Gott. Und wenn wir bis zum Ende treu bei ihm bleiben und ihm folgen, werden wir eines Tages gemeinsam mit ihm herrschen. Wir werden im Himmel dafür belohnt werden, für alles, was wir hier erleiden mussten, weil wir zu ihm gehören. In den paar Versen steckt so viel Inhalt, dass man mitunter hätte von einem Vers eine ganze Predigt machen können. Die Seligpreisungen stehen im krassen Gegensatz zum weit verbreiteten Denken in der Welt, das geprägt ist von unabhängig sein wollen, sich nicht sorgen lassen wollen, andere unterdrücken, um selbst oben auf zu sein und sich selbst als Dreh- und Angelpunkt der Welt sehen. Aber das führt am Ende nur zu Zerstörung, zum einen von sich selbst und auch von anderen. Je finster und übler das hier auf Erden wird, aber desto heller scheint jedoch das Licht. Wir sind durch Jesus dazu berufen, dieses Licht in der Welt zu sein und diesen Unterschied auszumachen. Und gerade indem viele Menschen ihr Leben durch ihren Egoismus zugrunde richten, wird die Sehnsucht nach Erlösung von einem solchen Leben wachsen. Wenn wir Jesus nachfolgen, können die Menschen sehen, welche Alternative es zu diesem selbstbezogenen Leben gibt. Sie können dann die positiven Auswirkungen eines Lebens mit Jesus sehen. Ich möchte am Ende nochmal mit den Versen schließen, die wir zum Anfang hatten. Matthäus 5, Verse 1 bis 12. Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihre ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die, da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihre ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Ich möchte noch kurz beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du dabei bist, alles umzukrempeln. Und wenn man hier sieht, wie das auf Erden, was hier mit uns so abgeht, ist manches wirklich nicht schön. Jesus, und ich danke dir für die neue Welt, die du schaffst. Und ich danke dir dafür, wie genial du alles machst, dass es gerecht zugehen wird, dass es mit vielen dieser unschönen Dinge wie Streit und so weiter aufhören wird. Jesus, hab Dank dafür. Jesus, ich bitte dich, dass du unsere Herzen dafür öffnest, uns von dir verändern zu lassen. Du siehst, wir sind selber auf dem Weg und viele dieser Dinge, die wir hier gelesen haben, manches trifft vielleicht noch nicht auf uns zu. Jesus, bitte schenk uns die Offenheit, uns von dir verändern zu lassen, den Mut, neue Wege mit dir zu gehen. Hab Dank dafür. Amen.